das hört da gar nicht auf, dieser Monkey Mind. Aber ich kann das beobachten. Die Gedanken, die kommen und gehen, und ich bin nicht meine Gedanken, sondern ich kann einfach sehen, das kommt und geht. Da passiert was. Aber ich muss mich nicht damit identifizieren.
Herzlich willkommen zur allerersten Folge des Road to Calm Podcast. Ich bin euer Host Sandro Meyer und heute habe ich Julie Freudiger zu Gast im Studio. Julie ist eine erfahrene Yogalehrerin aus Zürich und unterrichtet in Studios wie dem Soul Space und Yoga Culture hier in Zürich. Sie ist zudem Ayurveda Lifestyle Coach und Mitgründerin des Yoga Clubs. Julie, ich freue mich sehr, dass du als unser Premierengast auf diesem Podcast bist mit mir heute.
Ja, hallo zusammen, die Freude ist ganz meinerseits. Danke für die Einladung.
Bevor wir starten, eine wichtige Anmerkung, falls ihr es noch nicht gehört habt. Unsere Muttersprache ist nicht Hochdeutsch. Wir geben uns aber ganz fest Mühe, nicht zu viele schweizerisch-helvetische Ausdrücke zu benutzen. Wir probieren es.
Das macht ja den Charme auch aus, nicht?
Genau. Gut, du hast vor ein paar Wochen Folgendes auf Instagram gepostet. Ich quote dich kurz. Letting go and transformation, those two words are my intentions for 2024. Jetzt Frage an dich, erste Frage. Warum sind die beiden Worte Loslassen und Transformation deine beiden großen Themen für 2024?
Wow, wir gehen gleich ans Eingemachte. Absolut. Mit der ersten Frage.
Absolut.
Deep Dive, Deep Talk. Ja, Transformation, es gibt auf persönlicher Ebene halt ganz vieles, das sich verändert bei mir, also ganz vieles. Eigentlich vor allem privat auch, also wir sind gerade umgezogen, ich habe gerade einen Umzug hinter mir seit einigen Tagen. Ja, es war eine stressige Zeit, nach 10 Jahren an einem neuen Ort freue ich mich jetzt aber auch auf einen kleinen Restart und eine neue Energie auch, die da reinkommt. Das war schon lange notwendig. Wir waren eine Zeit lang auf Reisen, sind dann in die alte Wohnung wieder gezogen und irgendwie hat das nicht mehr so ganz gepasst. Genau, das ist der eine Punkt der Transformation. Der andere ist, dass ich dieses Jahr, okay, jetzt sehr persönlich, aber ja, ich heirate dieses Jahr meinen langjährigen Partner und das sind halt so diese offensichtlichen Änderungen. Und dann habe ich aber auch ganz viele spannende Yoga-Projekte, die ich anreißen werde, möchte, die in der Pipeline sind, auf die Geburt warten sozusagen. Und da will ich auch einen Fokus noch mehr shiften auf das Yoga. Also so ein bisschen diese ganze Transformation. Und das war der andere Begriff, das Loslassen. Ja, genau. Auch das Loslassen. Ist ein großer Begriff natürlich auch im Yoga. Das ist ein riesiges Konzept. Das ist eine riesige Frage. Ich behalte es jetzt mal auf meiner persönlichen Ebene, so war ja auch deine Frage. Das Loslassen ist natürlich auch diese alte Wohnung natürlich loslassen. Das war lange unser Zuhause.
Wie lange warst du da?
10 Jahre. Ja. Und das ist auch nicht immer ganz einfach. Also ich meine, auch wir Yoga-Lehrer, ich meine, wir sind dann... man sagt immer, man soll sich nicht, man kommen oft die Begriffe, auch das noch, auf Englisch in den Sinn, weil ich viel auf Englisch unterrichte. Also ich wollte gerade sagen, attachen, anhaften. Also man haftet sich ja oft an Dinge auch an und definiert sich über die Dinge, wie eben die Wohnung, ich bin meine Wohnung und so. Das hört man vielleicht auch immer wieder im Kontext des Yoga, dass man sich nicht so an die Dinge anhaften soll, aber dann, ja, wir sind alles nur Menschen und uns geht es eigentlich auch, uns Yoga-Lehrerinnen und Lehrer geht es auch nicht immer anders als allen anderen. Und ja, das war dann so der eine Moment vom Loslassen. Und dann auch loslassen und sich mal so nochmal so richtig reinstürzen in das Abenteuer als selbstständig. Also ich bin schon selbstständig, aber halt noch ein bisschen den Fokus mehr ausrichten. Und dann gibt es noch ein bisschen sehr private Dinge, die ich jetzt hier nicht teilen möchte und ich auch noch ein bisschen hinter mir lassen kann. Und das war ein schwieriges Jahr, das war das letzte Jahr, 23 und 22 waren auf persönlicher Ebene sehr schwierig. Und ich habe das mit einem Ritual dann letztes Jahr auch alles abgeschlossen. Das fühlt sich jetzt so richtig super nach einem Neustart an.
Also du hast das wirklich offiziell so dich auf diese neue Lebensphase. Du hast das Alte verabschiedet und das Neue.
Ja, genau. Ja. Ja. Also das mache ich immer im, nicht im neuen Jahr, aber im Neujahr Silvester. So die Dinge aufschreiben, die man nicht mitnehmen will und die verbrennen, so das Feuer als ein transformatives Element. Dann auch die Rauhnächte, die ich dann zelebriere. Also die man,
was ist das?
Das sind die 12, das sind 12 Nächte, beginnt am 24.12. um Mitternacht, dauert bis um 6.1., glaube ich, so ungefähr. Wenn ich jetzt das rechne, sollten das 12 Tage geben. Und das sind, das ist die Differenz zwischen Mondjahr und Sonnenjahr. Also da gibt es 12 Tage, die nicht übereinander stimmen, also die nicht passend sind. Und da sagt man, das ist so eine Zeit, in der die Türen zu der anderen Welt auch offen sind. Und das ist ein ganz alter Brauch auch. Das ist nicht ein Brauch aus dem Yoga, sondern ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es ein keltischer Brauch ist, aber es ist auf jeden Fall ein alter europäischer Brauch. Und da kann man jeden Tag journalen. Ich frage mich gerade, wie es auf Deutsch heißt, journalen. Ja, also journalen.
Tagebuch schreiben.
Ja, Tagebuch schreiben. Träume sind ganz wichtig in dieser Zeit. Das ist dann ein bisschen eine Zeit, um zur Ruhe zu kommen und so ein bisschen auch alles wahrzunehmen, was um einen herum passiert. Und gleichzeitig aber auch steht jeder Tag für den nächsten Monat im Jahr. Also der erste Tag steht für den Januar, der zweite, die zweite Rauhnacht für den Februar, dritte Rauhnacht für den März und so weiter. Und da halt auch schon mal sich ganz bewusst überlegen, was war das letzte Jahr, ich lasse es zurück und was will ich ins neue Jahr mitnehmen. Also sowas mache ich. Und dann eben diese privaten Dinge, die habe ich dann tatsächlich noch in einem gesonderten Ritual auch. Ja, verbrannt.
Jetzt, mich interessiert der Ursprung ein bisschen deiner Yoga-Reise. Kannst du uns ein bisschen zurücknehmen, wo das alles gestartet hat für dich?
Das ist nun über 10 Jahre her. Nein, das ist schon sicher 11 Jahre, 12. Ja, schon lange, die Zeit vergeht, merke ich gerade. Genau, das ist schon lange her und eigentlich beginnt das noch bevor ich mit Yoga begonnen habe. Ich war, mir ging es damals überhaupt nicht gut, das sind jetzt etwa 13, 14 Jahre ist das etwa her, da war ich gar nicht in einem guten Ort. Also das, ich war in einer Beziehung, die zwar vorher gut war, aber zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so, wie sie sein könnte. Also es war da nicht mehr sehr, sollte ich sagen, positiv, aber früher schon, also ich will das nicht schlecht reden, einfach in dieser Zeit dann nicht mehr. Ich war sehr unglücklich, ich hatte auch starke Probleme mit meinem eigenen Körper, Körperwahrnehmung, hatte auch meine großen Probleme, meine Essstörungen, also Probleme mit dem Essen und Gewicht und Selbstakzeptanz, ja, das war wirklich nicht einfach und auch beruflich wusste ich überhaupt nicht, wo es lang gehen soll. Und ich habe da sehr intensiv, bin ich gerannt, also auch Wettkämpfe gerannt, gelaufen, würde man jetzt auf Deutsch sagen, Marathon gelaufen. Ja, und ich war dann auch in Therapie, weil eben, ich würde mal sagen, so eine sehr eher dunkle und traurige Zeit für mich. Damals war ich noch Kunsthistorikerin und habe doktoriert und das war total nicht das Richtige für mich. Du lachst, ja, ich finde es mittlerweile auch etwas seltsam.
Ich lache, weil es so anders ist wie die Yoga-Welt in meinem Kopf. Ja.
Ja, es gibt aber eine Parallele. Aber ich erzähle zuerst die Geschichte, sie ist ein bisschen ausufernd,
ja,
aber
bitte.
Auf jeden Fall, das war einfach so ein bisschen eine schwierige Zeit. Ich glaube, viele von uns Menschen kennen das, dass man einen Abschnitt hat, bei dem einfach alles nicht so richtig läuft. Und ja, ich habe dann da gemerkt, das geht so nicht weiter, eben auch mit Therapie. Und da gab es dann einen Wechsel und ich habe dann meinen damaligen Freund verlassen. Ich habe dann meinen Job, also es war eine Forschungsstelle an einer Uni, habe ich gekündigt oder einfach aufgegeben. ja, und so ins Blaue hinaus und wusste, ich musste jetzt einfach mal für mich irgendwie schauen, was will ich eigentlich. Sport habe ich weiterhin sehr intensiv gemacht, auch das mit dem Gewicht und so, mit meinem Körper, das hat noch nicht so gut geklappt. Und das war aber der Anfang von diesem Prozess. Und so bin ich dann langsam irgendwie wieder ein bisschen mehr zu mir selbst gekommen. Und nach einer Weile habe ich dann einfach eine Kommunikation, ein Praktikum begonnen, damit ich da einen Einstieg in eine andere Welt, also eine andere, oder nicht andere Welt, in eine andere Berufsoption finde, mhm. einen anderen Beruf einfach. Habe dann auch einen neuen Mann kennengelernt, das ist jetzt immer noch der gleiche. Aha. Und dann auch mit dem Laufen aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich beute meinen Körper einfach aus. Es war dann immer mehr, mehr, mehr. Es ist ein bisschen diese Go-Go-Go-Go-Mentalität.
Du hast es ausgereizt.
Total ausgereizt. Das ging mir dann psychisch besser. Aber ich habe schon gemerkt, ich bin immer noch auf diesem Weg. Und dann tatsächlich zum Yoga gefunden habe ich, weil, das ist jetzt, ich finde es eine lustige Geschichte. Ich glaube, es gibt viele, die erzählen, sie haben einmal Yoga gemacht und das war dann... Keine Ahnung.
Liebe auf den ersten
Blick. Eine Offenbarung oder sie waren so an einem Punkt und haben dann Yoga gefunden. Das finde ich alles wunderbar. Das glaube ich auch aufs Wort. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe dann eben mit Laufen aufgehört, also wettkampfmäßig. Habe dann auch ein bisschen zugenommen, was ja eigentlich gut war. Und dann hat mir aber eine Freundin gesagt, ja, sie gehe ins Bikram-Yoga. Das ist ja dieses Yoga, das bei, keine Ahnung, 40 Grad im geschlossenen Raum und immer die gleiche Serie. Und es gibt auch, also der Bikram selbst ist auch eine sehr düstere...
So eine Netflix-Doku
genau,
oder sowas.
Genau, es gibt eine Netflix, so eine düstere Figur. Das wusste ich damals alles nicht. Ja. Das war mein erster Kontakt mit Yoga, weil sie hat mir gesagt, ja, also da verbrennst du 2000 Kalorien pro Lektion, ich weiß nicht mehr, wie lange das ging, da habe ich gedacht, ha, das muss ich auch machen. So bin ich da rein. Also sehr unyogisch. Und ich fand das dann irgendwie auch schrecklich, weil alle vor dem Spiegel und es war heiß und es war intensiv. Aber irgendetwas hat mich dann doch einfach gepackt und ich kann dir heute nicht sagen, was es war.
Aber du warst mehrmals in diese Schwitz-Yoga-Situation?
Ja. Okay. Also man konnte nur, wenn man ein Zehner-Abo, also man konnte keine Einzelstunden kaufen, sondern nur Zehner-Abos.
Okay. Also wissen warum.
Ja, genau. Ich weiß noch, ich habe ein Zehner-Abo gekauft, das habe ich fertig gemacht. Ja. Und dann habe ich ein zweites gekauft und das habe ich nie fertig gemacht.
Okay. Weil irgendwie das gibt es heute noch.
Das ist mittlerweile, glaube ich, spätestens seit dem Umzug.
Sonst verlosen wir es.
Studio gibt es, glaube ich, sogar noch. Ja, nee, das habe ich dann aufgehört, aber ich habe gemerkt, da irgendwie, da ist was. Ich weiß nicht was. Ja. Und dann habe ich in einen...
Aber das war mal, körperlich oder das war im Kopf? Weiß ja nicht mehr genau.
Ich kann es nicht, es hat mich fasziniert, irgendetwas, ich kann dir nicht sagen, was es war. Wahrscheinlich schon, die körperliche, ist eine ganz andere Bewegungsart als dieses Laufen. Ich habe aber früher auch viel getanzt, bevor ich zum Laufen kam. Keine Ahnung. Und ich bin dann in ein normales Yoga-Studio hier in Zürich und auch in ein sehr körperliches Yoga, aber dort langsam... dann so richtig in den Yoga abgetaucht. Und ich habe auch dort, ich weiß nicht, was es am Anfang war, ich konnte es nicht benennen, aber es hat mir jedes Mal unglaublich gut getan. Und ja, es hat mich irgendwie dann gepackt. Und auch so diese kleine, je länger man macht, dann kommen dann so Snippets, also so Ausschnitte, oder nicht ausnehmen, sagen Sie, die Lehrerin hat dann immer wieder mal kurz was fallen lassen über die Yoga-Philosophie oder diese Sanskrit-Begriffe. Das war alles so unglaublich spannend und ich habe das so aufgesogen und ich wusste eigentlich aber nicht, um was es richtig geht. Aber es hat, ja.
Für dich war eigentlich die Transition ins Yoga, du bist beim Körperlichen geblieben am Anfang. Also du, und wenn du die körperliche Yoga sagst, von welchen Yoga-Arten reden wir da?
Alle, die sich mit Yoga auskennen, müssen jetzt bestimmt lachen, weil das ist so der Klassiker. Man kommt vom Leistungssport und dann Bikram und dann Ashtanga-Yoga. Das ist sehr, sehr physisch, das ist sehr anstrengend und ist auch viele, ja, also man kann auch einen großen Ehrgeiz darin entwickeln. So. Ja. Und das hat mich ja natürlich am Anfang abgeholt, weil ich konnte nicht von diesem Go, Go, Go und Leistung und eben immer ich habe wirklich Leistungssport gemacht, also ich bin erfolgreich Langstreckenläufe gelaufen Und dann plötzlich davon wegzutreten und zu sagen, es geht nicht mehr um den Output, es geht nicht mehr um die Leistung, es geht nicht mehr um das konnte ich am Anfang nicht. Das war dieser lange Prozess, so dieses weicher werden, sage ich jetzt mal, dieses sanfter werden, auch zu mir selber, diese Selbstakzeptanz und auch das Finden der Ruhe. Das Finden der Ruhe kam natürlich schon mit dem Yoga mit, also auch mit Ashtanga-Yoga am Schluss, am Shavasana, da bin ich fast eingeschlafen. Die Entspannung ist natürlich riesig, weil es vorher so anstrengend ist. Aber ja, es war auch im Geist, also vielleicht, es war das Körperliche, was ich benennen konnte, was mir gefällt, und das, was ich nicht benennen konnte, was es ist, was mich eben so gehuckt, also so gepackt hat,
ja.
Das war etwas, das ich eben nicht benennen konnte. Und das war auf, sage ich jetzt mal, energetischer, mentaler, geistiger Ebene etwas, das ich nicht benennen kann. Weil ich bin überzeugt, Yoga funktioniert eben, auch wenn man nicht daran glaubt. Auch wenn man nur fürs Körperliche kommt, merkt man, da ist noch irgendwas anderes.
Es scheint mir aber auch, dass es dann verschiedene Einstiegspunkte gibt für Leute. Oder für dich war es jetzt das Körperliche, für andere ist es vielleicht mehr das Mentale, oder die kommen voll aus der Theorie, haben irgendwelche Bücher gelesen und sind jetzt gehe ich da mal ein bisschen rein. Weil das ist oft eine Frage, die bei uns im Newsletter jetzt aufkam. Leute aus der Community, die gefragt haben, was ist eigentlich das richtige Yoga für mich? Und es scheint mir so, als haben Leute ganz verschiedene Motivationen, wie sie reinkommen.
Ja, absolut. Ich glaube, jeder Mensch ist so unterschiedlich. Und die Frage zu beantworten, was ist das richtige Yoga für mich? Ausprobieren. Wirklich, auch nicht aufgeben. Es kann auch sein, also man muss mehrmals in eine Stunde gehen, würde ich sagen, weil der Lehrer oder die Lehrerin hatte vielleicht einen schlechten Tag. Das kann das eine sein, aber viel wahrscheinlicher ist es, man muss ja zuerst mal reinkommen. Man muss ja, am Anfang fühlt sich alles ein bisschen seltsam an. Man kennt die Abläufe nicht, die Bewegungen nicht, man kennt die Namen nicht. Es ist alles irgendwie, es fühlt sich vielleicht auch seltsam im Körper an. Und ich glaube, da muss man zuerst ein bisschen gucken, dass man reinkommt. Und das andere ist, dann auch verschiedene LehrerInnen ausprobieren, weil es ist etwas sehr Persönliches. Man kann einen Yoga-Stil mögen, aber dann mit der Person überhaupt nicht klarkommen und der Lehrerin. Weil, so wie im richtigen Leben auch, es gibt Leute, mit denen hat man das Heu auf der gleichen Bühne, wie man so schön sagt. Ich glaube, wow. Das ist Schweizerdeutsch.
Heu auf derselben Bühne. Ja.
Genau, also man hat die gleichen, man schwingt gleich, würde man jetzt vielleicht auch sagen. Man versteht sich, man mag sich, man ist sich sympathisch. Und eben auch nicht. Das ist, genau. Und darum Verschiedenes ausprobieren, wirklich. Und auch dann mehrmals gehen und dann irgendwo fühlt man sich zu Hause. Und ja, dann dranbleiben. Das ist ganz wichtig. Es ist die Repetition, die Wiederholung im Yoga, die dann schlussendlich diese Magie auch hervorbringt. Ja. Und wirklich auch dranbleiben. Und ja, auch diesen Beginner's Mind, also diese Anfänger, wieder sich getrauen, in etwas ein Anfänger oder eine Anfängerin zu sein. Das ist auch so.
Das macht man schwieriger.
Ja.
Und wie war das jetzt für dich, wenn wir jetzt auf deine Story zurückgehen? Also dann hat dich das Yoga so ein bisschen gepackt. Wir wissen nicht genau, warum. Was ist dann nachher passiert auf deinem Lebensweg zur Lehrerin, was du nachher geworden bist?
Ja, ich habe sehr lang Yoga praktiziert, bevor ich eine Ausbildung gemacht habe. Ich habe dann eben so diese Transformation, die wir vorhin schon angesprochen haben, von immer ein bisschen mehr mich selbst spüren, nicht nur meinen Körper, den ich ja dann gespürt habe, aber auch die tieferen Schichten auch zu spüren, ein bisschen sanfter zu werden. Das war so ein steter Prozess, der weiterging, Fortschritt. Eben ein bisschen mehr, sage ich jetzt auch zum Kern, ich habe dann nicht das Ashtanga dann auch ein bisschen auf der Seite gelassen, immer mehr auch andere Yoga-Formen, Vinyasa, auch Hatha-Yoga und auch mal ruhigere Praktiken gemacht. Und dann gingen wir auf eine Reise, ich und mein Partner, haben dann die Wohnung untervermietet und wir haben gesagt, wir gehen ja ein Jahr, am Ende waren es dann fast 2 Jahre mit einer kleinen Unterbrechung, gingen wir weg, weil für mich immer noch das Bedürfnis da war, so da gibt es noch was mehr. Ich war ja dann weiter in dieser Go-Go-Go-Welt, in dieser sehr leistungsorientierten Corporate oder Agentur. Ich habe in einer Agentur gearbeitet, Agenturwelt, das hat mir auch sehr gefallen, aber ich habe gemerkt, ich verliere mich wieder total. Und ja, es war einfach an der Zeit für eine Reise. Und auf dieser Reise habe ich mir vorgenommen, tiefer ins Yoga oder in den Yoga einzutauchen. Ich habe dann, ich war in Indien, da war ich dann alleine. Mein Partner kam dann später dazu. Ich war alleine in Indien.
Wie lange warst du da alleine? 2 Jahre? Also von Anfang an wolltest du 2 Jahre weg?
Nein. Es waren 13 Monate von Anfang an. Und dann kamen wir zurück. Mein Partner beruflich musste da wieder zurück.
Arbeiten und so?
Ja, muss auch jemand Geld verdienen. Ja. Nein, er ist veranstaltet mit einem eigenen Anlass, einem eigenen Event. Und den kann man halt nicht unterbrechen. Ja. Und daher kam der zurück. Und nach einem Jahr musste ich aber auch mitgehen. Ich habe zum Geld verdienen. Habe mich dann selbstständig gemacht als Texterin. Also dann nach 3 Monaten gingen wir, oder ich ging dann wieder 3 Monate. Und eben, ich hatte schon in Indien war ich etwa, ich war 2 Monate allein unterwegs. Ich habe sehr viel Yoga gemacht und eingetaucht, und aber keine Ausbildung gemacht. Und wir waren dann auch in Ecuador. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was man erwartet, aber dort war auch ein Hostel, wo man Yoga machen kann, Yoga und Surf. So.
Und dein Freund macht auch Yoga? Also, oder ist er noch mitgekommen, dort, wo du deine Yoga-Praktik ausüben kannst?
In Indien war ich ja alleine unterwegs, ja. Da war er nicht dabei. Aber der ist dann nur noch 3 Wochen oder so auf Indien gekommen, nach Indien. Auf Bali, wir waren zuerst auf Bali, da ging er surfen und ich ging ins Yoga und dann vielleicht nachher noch surfen oder so, aber das war dann so die Aufteilung. Und sonst habe ich viel für mich alleine auch praktiziert. Ich bin ja nicht immer in Studios gegangen. Und in Ecuador konnte er auch surfen. Vielleicht er macht schon 1-2 Mal eine
Stunde. Ja, aber es ist ja nicht das Yogi-Pärchen, nee, das meine ich, ja.
Nee, ja. Überhaupt nicht. Er kommt jetzt mittlerweile in meine Stunden. Er macht Fortschritte, aber ja.
Er macht Fortschritte.
Er macht sich gut, aber nein, er ist kein...
Das schicken wir ihm, diesen Clip schicken wir ihm.
Genau, ja. Kommt sich vielleicht dann an. Naja, auf jeden Fall waren wir dann in Ecuador in diesem Surf-Yoga-Hostel und die haben dann Teacher-Trainings angeboten. Und wir kamen immer wieder ins Gleiche, das war jetzt Schweizerdeutsch, ins gleiche Hostel, Casa del Sol. Und das wurde wie so zu einem zweiten Zuhause. Ich habe dann auch meinen Geburtstag dort gefeiert. Wir haben das ja richtig ins Herz geschlossen. Und als ich dann erfahren habe, es gibt dann irgendwie im Juni oder so, gibt es ein Teacher-Training, da habe ich mich entschieden, dass ich es dort mache. Und dann eben kurz zurück in die Schweiz, 3 Monate, gearbeitet, Geld verdient und dann zurück. Habe das erste Teacher-Training dort gemacht.
Ja.
Genau.
Das war?
Jetzt muss ich rechnen. 2000, das stimmt schon mal.
2000 stimmt schon mal.
2017.
Aha.
2018 war es.
Und was war jetzt der Unterschied von selber Yoga praktizieren und jetzt auf einmal andere Leute kommen zu einem und zu einem in die Stunde und man muss das unterrichten oder man darf das unterrichten? Und wie hat sich so diese Transformation, wie war das für dich? Das
ist auch ein sehr langer Prozess. Ja. Also und am Anfang war es schrecklich. Ich fand es schrecklich. Ich war unglaublich nervös. Ich habe das Teacher Training auf Englisch gemacht. Ich habe dann auch noch die Wörter auswendig gelernt. Also so anatomische Wörter wie das Steißbein, das Brustbein, solche Dinge oder halt so bestimmte Wörter, die man immer braucht, wie tuck your toes under, also die Zehen aufstellen, das kommt einem ja nicht so schnell in den Sinn sonst. Ja, da war ich sehr, sehr nervös. und habe dann aber auf der Reise eigentlich auch nicht mehr unterrichtet. Ja. Und als wir zurückgekommen sind in die Schweiz, dann habe ich gemerkt, ich finde den Anschluss nicht. Ich habe jetzt auch etwa ein Dreivierteljahr ist dann vergangen und ich habe ein zweites 200 Stunden Teacher Training gemacht oder 250 Stunden in der Schweiz, weil ich ein bisschen mehr in die Community reinkommen wollte, andere Lehrerinnen kennenlernen und das Ganze auch mal noch auf Schweizerdeutsch mich dort annähern wollte. Ja, und das war dann das zweite Teacher Training. Und nachdem habe ich dann so ganz langsam angefangen. Aber ja, es ist ein Prozess. Und auch da, ich glaube, man muss einfach anfangen und ausprobieren, was einem liegt und dann seine eigene Stimme finden und sein, ja, und ich, man lernt in jeder Stunde eigentlich etwas dazu und das ist wunderschön, auch etwas teilen zu können, ist ein Austausch, es ist ja nicht, ich bin ja kein Französischlehrer, keine Französischlehrerin, die sagt, das ist die Grammatik und so muss es sein, sondern man gibt Leitplanken und...
Aber es ist schon eine andere Perspektive, wenn man dann unterrichtet. Oder was hast du über Yoga Neues gelernt, als du angefangen hast zu unterrichten? Alle Leute, die jetzt zuhören, die nicht unterrichten, gibt es eine neue Perspektive, die du gewonnen hast durch das Unterrichten? Was man vielleicht als Studentin, Student nicht mitbekommt?
Also so das Offensichtlichste, ich würde sagen, wenn wir beim Körper, also das Grobstofflichste, wenn man am Körper beginnt, ich glaube, da sieht man halt ganz viele unterschiedliche Körper und nicht jeder Körper ist für jede Pose gemacht. Mhm. Also ich meine, da gibt es je nach Anatomie gelingen bestimmte Posen besser als andere. Wenn man zum Beispiel lange Arme hat, kann das von Vorteil sein oder umgekehrt kurze Arme, dann gehen bestimmte Dinge halt einfach nicht. Oder also gibt ganz viele solche Sachen. Und dann so wirklich individuell die Posen auch anpassen können. Also jetzt nicht ich als Lehrerin, sondern eben darum sage ich, ich bin keine Französischlehrerin, die sagt, da kommt jetzt ein Subjonctif. Ja. Ich war nie gut in Französisch.
Aber tönt gut, ja.
Sondern es geht eigentlich darum, die Schüler und Schülerinnen zu ermutigen, sich selbst ein bisschen auch zu entdecken. Also man gibt einen Leitplan und sagt, ja, vielleicht dann probier noch etwas anzupassen. Vielleicht musst du die Hüfte ein bisschen nach hinten oder schau mal, was sich gut anfühlt. Es geht da wirklich auch um darum, die Selbstbeobachtung zu schulen, ein Gefühl für den eigenen Körper zu kriegen. So. Das ist jetzt wieder meine Lehrerinnenperspektive. Aber eben, also ich glaube, so das Erste, was man lernt, ist, es gibt kein Körper, ist gleich dasselbe wie ein anderer. Das auf jeden Fall. Und dann glaube ich, was mich das Unterrichten sehr gelernt hat, ist auch ein bisschen diese Demut vor dem Yoga. Ich habe vorher gesagt, Yoga funktioniert auch, wenn man nicht daran glaubt. Und das also meine ich durchaus positiv. Von daher, man kann auch einfach nur für die Bewegung kommen. Es gibt trotzdem etwas, das es anstößt. Und ich gebe nur den Yoga weiter. Es bin nicht ich. Es geht nicht um mich im Unterrichten. Ich muss nicht etwas performen und darstellen oder bieten. Ich kreiere den Raum und es ist Yoga, das dann diese Magie, spreche ich von Magie, manchmal ist es auch nicht magisch, es ist manchmal auch anstrengend oder mühsam oder auch die Stille kann unangenehm sein, es kann absolut unangenehm sein, das ist gar kein Problem, also kein Problem, das gehört dazu. Mhm. Aber das ist Yoga an sich, das diese Transformationen macht, dass das alles anstößt. Ich gebe das nur weiter. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch diese Demut von, es geht nicht um mich, sondern...
Und am Anfang warst du vielleicht mehr noch so, ich bin die Lehrerin und ich muss jetzt etwas beibringen. Die Leute sind für mich jetzt da und ich muss da schauen, dass sie das richtig machen.
Genau, ja. Und auch, also ich habe da wahrscheinlich viele neue Lehrerinnen sehen sich vielleicht, oder wenn sie es zuhören, erinnern sich an sich selbst. Oder ja, ich habe da stundenlang einen Flow kreiert und habe den geübt, weil ich es richtig performen wollte und das richtig machen wollte. Und das war auch gut, das musste ich am Anfang so machen. Und dann aber auch, da kommt wieder dieses Loslassen, von dem wir am Anfang gesprochen haben. Auch die Kontrolle loszulassen, die Zügel ein bisschen aus den Händen zu gehen und zu vertrauen. Das heißt nicht, dass wir die Zügel ganz loslassen und alles ist egal, aber wir halten sie nicht mehr so fest und meinen, alles zu kontrollieren müssen, sondern ja.
Es geht mehr um die Richtung angeben, als die Hände zu halten, so in dem Stil.
Ja, genau, jetzt auf die einzelnen Stunden gesehen, genau.
Und du hast jetzt gesagt, du hast jetzt ein paar Mal von dieser Magie gesprochen. Ich meine, kommen die Leute mit Zielen?
Ja, die Magie, darum habe ich mich gleich auch wieder korrigiert. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Missbild, dass man das Gefühl hat, man kommt in eine Yogastunde und das ist der vollkommene Bliss und alles ist magisch und es reicht auch, wenn man einmal kommt und dann ist das gleich so. Und Yoga ist kein Quickfix und es ist auch nicht immer schön und es ist auch nicht immer magisch. Also ich glaube, da habe ich vielleicht, ja, möchte ich dieses Wort nicht für einzelne Yogastunden benutzen, sondern so auf eine langfristig angelegt.
Es ist eine Philosophie.
Es ist eine Philosophie, aber es passiert etwas natürlich mit einem, wenn man das über eine lange Zeit konstant macht, gibt das tiefe Einsichten auch in sein eigenes Wesen, in sich selbst, unabhängig vom Körper. Ja. Körper ist auch wichtig, aber unabhängig von dem. Und das meine ich mit Magie, diese Einsichten. Aber eben, es ist nicht so, man geht in eine Stunde und es passiert etwas Magisches.
Ja. Das ist dein Durchhaltevermögen, das du vorher erwähnt hast, oder? Ja, dass man dran bleibt.
Ja, genau. Ja. Aber auch sanft bleibt. Das ist so dieses. Linie zwischen dranbleiben, nicht loslassen und. Aber also nicht aufzugeben und dann aber auch loslassen zu können und es sein. Diese zwei Konzepte von Abhyasa und Vairagya, das sind so zwei philosophische Grundkonzepte, sage ich jetzt mal, in der Yoga-Philosophie. Dranbleiben, ein bisschen auch Tapas, das ist auch aus der Yoga-Philosophie, diese Disziplin. Man bleibt dran, man überwindet auch gewisse Hürden, aber gleichzeitig nicht so verkrampft, eben daran festzuhalten, sondern dann auch wieder sagen können, okay, ich lasse es los. Man kann das auf ganz einfach runterbrechen auf einen vielleicht Kopfstand, wenn das jemand gerade am Üben ist. Und sagen, ja, ich bleibe dran, ich versuche das jetzt, aber vielleicht nach 3-4 Mal sagt man, nein, jetzt lasse ich es sein und es ist egal, ob ich heute in den Kopfstand gekommen bin oder nicht, ich versuche es dann wieder. Also so diese Linie zwischen, ich möchte es können.
Der Ehrgeiz.
Aber es ist, ja, Ehrgeiz finde ich nicht so ein gutes Wort. Aber ja,
nein, ich meine den Ehrgeiz. Ich habe es nur gesagt, weil du vorher gesagt hast, du warst ehrgeizig. Früher.
Ja, genau. Aber das ist dann nicht das Gleiche. Das ist eher das Ego, der Ehrgeiz. Ich will jetzt das können. Ich muss jetzt das können. Und das andere, diese Disziplin von Tapas, das heißt, eben, das ist auch mit diesem, auch wieder Loslassen verbunden. Ja. Im Sinn von, ich finde es sehr schön zusammengefasst von meinem Yoga-Lehrer Stephen Thomas. Not too loose, not too tight. Nicht zu eng und nicht zu locker. Also irgendwo so dazwischen, so dieses, das zu finden. Mhm. Nicht immer einfach.
Und eine lebenslange Praxis.
Eine lebenslange Praxis. Ja. Genau. Und wie bin ich jetzt auf Abhyasa und Vairagya gekommen? Das weiß ich nicht mehr.
Das ist okay.
Irgendetwas sollte ich noch sagen.
Ich habe noch ganz viele Fragen.
Ich rede viel, ich weiß.
Darum bist du hier. Unser Fokus bei diesem Podcast Road to Calm liegt ja auch ein bisschen beim bei der Stressbewältigung und so dieses, wie man die Ruhe findet in dieser ein bisschen verrückten Welt und lauten Welt und stressigen Welt zum Teil auch. Wie hat die Yoga-Praxis dir spezifisch dabei geholfen?
Da gibt es ganz verschiedene Ebenen. Und auf der einen Seite auch wieder, um mal einfach ganz basal, ganz basic zu beginnen mit dem Körper. Körperliche Bewegung baut Stress ab, moderate körperliche Bewegung. Also wenn man es jetzt auf einer physiologischen, auf einer körperlichen Ebene anschauen, gibt es dieses Stresshormon oder gibt es Stresshormone, sehr vereinfacht gesagt, und die werden abgebaut mit, durch Bewegung auch. Und dann natürlich durch Entspannung wird dann der, ich sage jetzt mal, der Entspannungsnerv oder der Vagusnerv oder Parasympathikus aktiviert. So. Das ist natürlich die Yoga-Praxis an sich. Also einerseits Bewegung, die Position, die Posen, dann Atemübungen, die sind auch gut, eben von, um diesen den Vagusnerv oder den Parasympathikus zu aktivieren, also in die Entspannung zu kommen, um einen ruhigen Zustand zu kreieren, einen inneren, und dann der Meditation als nächsten Schritt auch diese innere Fokus, Konzentration und das zur Ruhe kommen. Das alles sind super Tools, um Stress abzubauen. Aber ich glaube, es geht eben noch viel weiter. Und zwar sind das die Einsichten, die ich vorhin erwähnt habe, dass man sich selber besser kennenlernt mit Yoga. Man lernt sich selber besser spüren, das ist das eine, was zuerst über den Körper. Ich muss meinen Körper zuerst wieder spüren, weil so viele Leute spüren, die leben im Kopf, die spüren den Körper gar nicht mehr. Plötzlich zu merken, ah, ich habe da noch diesen Muskel und diesen Zeh, ganz profan. Das ist der Einstieg, zuerst einmal spüren, was ist eigentlich mein Körper und wie fühlt er sich gerade an. Und dann kann man auch tiefer gehen und wie ist meine Energie, wie fühlt sich meine Energie an, wie viel denkt es gerade in meinem Kopf. Also ich sage absichtlich es, weil es, das denkt immer, das hört ja nicht auf, dieses Gedankenkarussell. Aber da hilft uns auch das Yoga, einen Schritt zurückzustehen und zu merken, ah, das da oben, das hört nicht auf. Also Meditation ist da natürlich ganz ein wichtiges Tool dazu. Das hört da gar nicht auf, dieser Monkey Mind. Aber ich kann das beobachten. Die Gedanken, die kommen und gehen, und ich bin nicht meine Gedanken, sondern ich kann einfach sehen, das kommt und geht. Da passiert was. Aber ich muss mich nicht damit identifizieren. Ich muss mich nicht mit Gedanken identifizieren wie, du bist nicht gut genug, du kannst das nicht. Das sind Geschichten, das sind Gedanken, die kommen und die werden immer kommen, aber ich muss sie nicht glauben. Auch das ist nicht einfach, auch das ist eine lebenslange Praxis, aber das ist eine wichtige Säule, wie Yoga auch gegen Stress hilft, finde ich. Überhaupt zu merken, also ich fasse zusammen, überhaupt zu merken, was stresst mich, wie fühle ich mich gerade, was davon ist mental, gedanklich, mache ich mir meinen Stress selber, und solche Dinge wie, es muss perfekt sein, kreiere ich mir das gerade selbst, was sind das für Gedanken? Und dann aber auch zu spüren, was tut mir jetzt gut? Manchmal ist es eine Yoga-Praxis, aber manchmal ist es vielleicht auch ein Spaziergang im Wald. So, also ich glaube, das sind so diese beiden Dinge. Einerseits Yoga an sich und andererseits die Einsichten, die man mit der Yoga-Praxis gewinnt.
Und schreibst jetzt du persönlich, schreibst du dir diese Dinge auf? Also ich nehme an, wenn man lernt, auf sich selbst, auf seinen Körper zu hören, und seine Gedanken zu beobachten, und man merkt irgendwie, hey, es bin irgendwie gar nicht ich, aber irgendwie sind das alte Patterns, die da irgendwie rumschwirren. schreibst du solche Sachen auf oder lässt du das einfach auf dich wirken? Was hilft dir da persönlich?
Ja, auf jeden Fall schreibe ich ab und zu auch, notiere ich mir diese Dinge oder diese Beobachtungen oder eben im Sinne eines Journaling, also eines, für mich ist Journaling ein impulsives Schreiben. Also,
was heißt das?
Ich weiß nicht, ob impulsiv der richtige Begriff ist, aber dass ich den Stift absetze und entweder einfach losschreibe, ohne nachzudenken, was ich schreiben will, oder auf eine Frage, die ich mir selbst stelle oder die von außen kommt, das kann auch von einem Kartenset sein. Und dann einfach mal schreiben, ohne den Stift abzusetzen. Einfach schreiben, nicht zu reflektieren, was will ich schreiben. Und da kommt ganz viel auch aus dem Unterbewussten raus. Das ist, finde ich, ein wahnsinnig, ich sage jetzt mal, einfaches Werkzeug und auch sehr, für mich sehr einsichtsreiches Werkzeug, was man da plötzlich an Erkenntnissen gewinnt, weil man einfach schreibt und vielleicht schreibt man auch, ich weiß gerade nicht, was ich schreiben soll, ich schreibe jetzt mal ein bisschen vielleicht und dann plötzlich kommt wieder irgendetwas und vielleicht ist man am Ende an einem anderen Punkt, als man schreibt über etwas anderes, als man ursprünglich wollte, aber da kommen dann Dinge auch zum Vorschein. Also das mache ich gerne oder eben, wie du sagst, ich kann mir auch mal sicher solche Dinge notieren. Wenn man merkt, dass gewisse Muster oder Gedanken immer wieder kommen und einem so stark im Leben behindern oder einfach zurückhalten, da kann Yoga auch keine Wunder bewirken, dann ist vielleicht auch eine Therapie die richtige Anlaufstelle. Es sind ja verschiedene Säulen, auf die man dann bauen kann. Man sagt, okay, vielleicht gehe ich zu einer Therapeutin und dann noch zu einem Naturheilpraktiker, dann Yoga nebenbei und das gibt dann wie ein Gesamtpaket, das einen dabei unterstützt.
Und das, was man oft so ein bisschen hört von Leuten, die sowieso schon gestresst sind, die sagen so, oh, ich muss noch Yoga machen und dann muss ich noch meditieren. Und dann muss ich noch schreiben und dann muss ich noch das machen und dann muss ich noch das. Was sagst du zu solchen Leuten? Weil ich verstehe das absolut, oder? Ich meine, bin ja schon gestresst. Jetzt kommen wir noch mit mehr und ich weiß, dass mir das helfen würde, aber was? Help me.
Ja, nein, absolut. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, also am Morgen musst du zuerst aufstehen und dann musst du dir das jetzt ayurvedische Rituale, dann musst du die Zunge schaben und dann musst du 3/4 Stunde meditieren, dann noch ein bisschen Atemübungen, dann machst du noch 1 Stunde Yoga, dann journalst du noch, dann kochst du dir noch ein Porridge.
Hast du den Nervenzusammenbruch.
Ja, ich wollte gerade sagen, und zwar, also das, wenn du das nicht machst, dann... Genau, und dann hast du vielleicht auch noch Kinder zu Hause, das heißt, du musst dann um 4 Uhr aufstehen, weil die dann um 6 Uhr, oder wenn du arbeiten gehst, oder beides zusammen. Nein, das ist natürlich nicht möglich und es sollte auf keinen Fall noch mehr Druck und Stress erzeugen. Aber ich glaube, man muss sich irgendwo auch Zeit für sich einräumen. Und das muss nicht 4 Stunden am Morgen sein, das muss auch nicht 1 Stunde am Morgen sein. Das kann eine halbe Stunde, 20 Minuten sein. Vielleicht ist es eine Viertelstunde am Morgen, eine Viertelstunde am Abend oder so, was sich gut einbauen lässt im Alltag. Aber ich glaube schon, man muss das Commitment auch machen für sich selbst. Und das ist wichtig, weil es gibt diese ein bisschen abgelutschte Spruch, dass man nicht aus einer leeren Kanne, ich versuche es jetzt ad hoc auf Deutsch zu übersetzen, man kann aus einer leeren Kanne nicht in ein Glas gießen. Dann ist es, you can't pour from an empty cup. Also das heißt, damit ich anderen etwas geben kann, muss ich ja zuerst auch meine eigenen Batterien aufladen. Klingt ein bisschen nach Egoismus.
So wie im Flugzeug, sagen wir das doch auch. Oder man muss zuerst sich selber die Luft geben, seinem Kind nachher die Luft geben zu können.
Weil sonst ist man ohnmächtig und man stirbt beide. So, also so drastisch ist das jetzt vielleicht im Alltag, weiß ich nicht. Aber ja,
das gleiche Prinzip.
Ja, es ist das gleiche Prinzip, genau. Und ja, ein bisschen gesunder Egoismus tut auch gut, was eben nicht heißt, ich komme zuerst und niemand anderes, aber ich muss schon schauen, dass meine Batterien irgendwo durch auch aufgeladen sind oder immer wieder aufladen kann, dass ich in die Ruhe kann, gehen kann, damit ich etwas geben kann. Und das kann sein, also dass etwas geben kann, das kann sein meinen Kindern oder meinem Freund, meiner Freundin, meiner kranken Mutter oder meiner kranken Freundin oder meinen Mitarbeitern, was auch immer. Es ist ja eine Gemeinschaft. Wir leben alle in einer Gemeinschaft und es funktioniert nur, wenn wir auch etwas geben. Wir bekommen auch etwas, aber das funktioniert halt nur, wenn es einem gut geht. Und sonst droht dann irgendwann das Burnout und der komplette Kollaps und Zusammenbruch. Und von daher, man muss sich eine bestimmte Zeit schon einräumen und vielleicht andere Dinge durch das streichen. Also vielleicht sagt man halt, ja, macht man einmal weniger ab oder steht man 15 Minuten früher auf. Oder das muss, wie gesagt, es muss ja nicht eine Stunde sein. Aber ja, und auch noch ein wichtiger Tipp, vielleicht für sich auch zu spüren, oder was tut mir gut? Auf was habe ich Lust, aber auch was tut mir gut? Man muss nicht meditieren, Atemübungen, Yoga und Journal. Und wenn man nicht alles gemacht hat, dann ist man kein guter Mensch, sondern vielleicht ist es etwas. Vielleicht ist es Journaling. Vielleicht ist es 10 Minuten ein paar Sonnengrüße. Vielleicht ist es auch, wenn man in einer ganz intensiven Situation, vielleicht eben oft sind das, ich habe keine Kinder selbst, aber ich erlebe das von meinen Freundinnen, die kleine Kinder haben, die haben keine 15 Minuten am Morgen, vielleicht ganz zu Beginn, wenn die Kinder klein sind. Vielleicht sind es dann einfach 5 Minuten noch im Bett bleiben, tief, langsam atmen und sich etwas auch nur in Gedanken aufschreiben, für das man dankbar ist. Vielleicht ist das der Kaffee, der dann jetzt gleich kommt. Oder vielleicht, ja, das können kleine Dinge sein. Und sich dann wie eine Intention, eine Absicht auch setzen, wie will ich den heutigen Tag angehen? Und vielleicht ist das für mit ganz kleinen Kindern der erste Schritt. Und wenn sie dann älter sind, kann man sich vielleicht 15 Minuten einräumen. Vielleicht eine halbe Stunde. Ja, kleine Schritte.
Kleine Schritte. Du hast ja auch gesagt, oder man soll ein bisschen auf sich selber hören. Aber das ist oft, das merke ich oft auch in meinem Alltag, man muss zuerst hinhören, dass man überhaupt weiß, was man selber will. Und das sehe ich nicht nur bei mir, das sehe ich auch in meinem Umfeld oft, wenn man eine Person wirklich fragt, was möchtest du? So, weiß nicht, keine Ahnung, sag du. Oder so in dem Stil. Wie findet man heraus, wenn man nicht weiß, was man möchte?
Gute Frage. Ja, ich kann da auch keine so klare Antwort geben, also im Sinne von, mach jetzt A und dann kriegst du B. Aber ich glaube, Yoga ist schon ein guter Start und ein guter Ausgangspunkt. Yoga mit seinen verschiedenen Facetten, also eben vielleicht auch Meditation oder im Pranayama.
Das ist vielleicht noch wichtig, weil Yoga beinhaltet ja nicht nur dieses Physische. Oder ich meine, das kam auch bei der Community immer wieder auf. Was beinhaltet Yoga eigentlich? Weil die meisten Leute denken einfach an diese Posen, oder? Was beinhaltet Yoga? Vielleicht nur ganz kurz. Was beinhaltet Yoga, wenn man von Yoga spricht? Ist das mit Meditation? Ist das Breathing? Ist das alles inklusive? Oder wie würdest du das beschreiben?
Also Yoga ist eine Philosophie, wie du auch schon angetönt hast, wie wahrscheinlich auch mittlerweile fast alle wissen. Und Yoga umfasst verschiedene Säulen, sage ich jetzt mal. Wir haben einerseits die Bewegung, das sind die Asanas. Dann haben wir Atemübungen, Pranayama. Dann haben wir Meditation und es gibt noch ganz viele Vorstufen zur Meditation und Konzentration und Fokus, bis man dann wirklich zu dieser Meditation kommt. Das ist vielleicht schon ein bisschen, führt schon ein bisschen weit in diesem ersten dieser ersten kurzen Einführung von Yoga. Und Yoga an sich eben ist ein Lebensweg, eine Art Lebensweise auch. Das muss nicht sein, wenn jetzt jemand in eine Yoga-Klasse will, geht es nicht darum, dass diese Person ihr Leben gleich ändern muss. Aber im Grunde gibt es auch gewisse, eben eine Philosophie, und es gibt wie gewisse, soll ich sagen, Leitplanken für ein, was einem eben hilft, Klarheit zu gewinnen, sagen wir es so. Also sei das gewisse Leitplanken mir selbst gegenüber, gewisse Regeln, aber ich setze jetzt diese Regeln in Anführungszeichen im Sinne von Sauberkeit, kommt mir jetzt gerade nur in den Sinn, Soundscheiß. Ja, also dass man sich selbst und seine Umgebung sauber und rein hält, ja. Auch für eine bestimmte Klarheit oder das Studium der philosophischen Bücher oder quasi das Selbststudium, so sage ich jetzt mal, das kann auch so einer dieser Regeln, sage ich jetzt extra, oder auch es gibt bestimmte Leitplanken, wie man mit anderen, im Austausch mit anderen sich verhält, also Ahimsa, das ist jetzt Gewaltlosigkeit, deshalb sind übrigens auch viele Yogis und Yoginis vegetarisch, das nicht, weil es Lifestyle ist, sondern weil eben es auch darum geht, keine Gewalt anzutun, mal abgesehen davon, dass man, wenn man an Reinkarnation glaubt, vielleicht auch nicht Tiere essen möchte. Das ist ein Grundprinzip, genau. Also das heißt, Yoga ist eine Lebensweise mit verschiedenen philosophischen Pillars, Säulen. Mhm. Und was man so allgemein versteht, ist dann Meditation, Pranayama und Asanas. Mhm. Und vielleicht ist das gleich, ich möchte unbedingt gerne einen meiner Lieblingssprüche von Iyengar hier anfügen, und diesen Spruch kenne ich, aber das muss ich vielleicht hier noch offenlegen, von Miriam Heimann. Sie ist eine Lehrerin, auch hier aus Zürich. Und Auch bald Podcast-Gast, das habe ich nicht gewusst, aber wunderbar. Und sie ist auch meine Lehrerin, und ich schätze sie sehr. Und sie, ich hoffe jetzt, ich bringe ihren Spruch nicht, aber sie kann ihn dann nochmal bringen. Vielleicht muss ich sogar kurz googeln. Also Iyengar sagt... Ja, ich muss ihn dann doch schnell suchen. Das ist jetzt ein bisschen, ich kann ihn nicht auswendig. Sie könnte ihn auswendig. Penetration of the mind is our goal. But in the beginning to set things in motion, there is no substitute for sweat. Also, dass wir dass wir diese Klarheit erlangen, oder schlussendlich geht es darum, dass wir Einsichten in unser höheres Wesen haben, das ist unser Mind, also unser Geist, es gibt kein so gutes deutsches Wort für Mind, finde ich, unseren Geist auch verstehen lernen. Das ist eigentlich das Ziel von Yoga, aber am Anfang gibt es keinen Ersatz für den Schweiß. Ja. Sie wird das sicher dann, hoffe ich, wahrscheinlich auch nochmal sagen.
Dann nehmen wir das auf, ich frage sie gerade direkt.
Ja, das ist doch gut.
Ich habe diesen Satz gehört von jemandem.
Ja, genau. Ja, und das entspricht auch meiner Philosophie, dass ich glaube, wir müssen meistens zuerst mit dem grobstofflichen, physischen beginnen. Also der Einstieg ist für viele die Asanas, das Körperliche.
Der Schweiß.
Dass wir uns überhaupt mal spüren, und von dort können wir in die Entspannung kommen und überhaupt mal weitergehen.
Mhm. Wir machen einen Left Turn, sagt man, Linksabbieger. du bist ja noch Ayurveda-Coach.
Ja.
Das ist eine der häufigsten Fragen, die aufgekommen sind in der Community. Ist wieso, vielleicht ganz, ganz kurz, was ist Ayurveda und warum sollte man sich das anschauen? Wann sollte man sich das anschauen? Ist das für alle relevant? Ist das bestimmte Personen besonders relevant? Und die Frage danach ist eigentlich, was bringt mir diese Umstellung? Weil es ja doch dann ein bisschen eine Veränderung, die man dann im Alltag in Kauf nehmen muss.
Ayurveda ist eine Schwesterdisziplin von Yoga. Es ist auch eine sehr, wie Yoga selbst, eine sehr alte Disziplin. 1500 Jahre vor Christus oder sowas. Oder vielleicht noch älter. Und vielleicht müsste ich zuerst noch sagen, es ist eine indische Heilkunst. Das ist vielleicht noch das Wichtigste. Es ist eine traditionelle Medizin, laut WHO auch. Also es ist eigentlich wie auch die traditionelle chinesische Medizin, die TCM, die hierzulande ein bisschen verbreiteter ist, ist eigentlich so ein bisschen das Äquivalent oder die Parallele zu Indien, sage ich jetzt mal.
Aber es ist eine Medizin.
Es ist eine Medizin, ist eine traditionelle Heilkunst oder traditionelle Medizin. Das Spannende an Ayurveda ist, dass es viel um Prävention, also in der westlichen Medizin würden wir es Prävention, Vorsorge nennen, weil der Ayurveda setzt viel früher an als die westliche Medizin. Der Ayurveda sagt, wir müssen ganz früh oder eigentlich immer schauen, dass wir in Balance bleiben. Da muss ich kurz ausholen, ich versuche es ganz kurz. Jeder Mensch hat eine bestimmte Konstitution, sagt man. Und zwar geht es um, dieser Begriff hat man vielleicht schon mal gehört, die Doshas, Vata, Pitta, Kapha. Ich gehe da nicht viel näher darauf ein, als dass Grundenergien sind, die sich nicht nur in uns, sondern auch in unserer Umwelt, im Universum und überall, die das Geschehen eigentlich lenken und strukturieren. Und das heißt jetzt, je nachdem, welches von diesen Doshas in uns vorherrschend ist, je nachdem funktioniert unser Körper unterschiedlich, aber auch unsere Psyche. Also diese Doshas, die beeinflussen Psyche und den Körper. Und da muss man jetzt schauen, dass wir in der Balance bleiben, dass wir nicht aus dem Gleichgewicht fallen, jetzt in Ayurveda gesprochen. Weil wenn wir aus dem Gleichgewicht fallen, dann entstehen eben Krankheiten. Das ist der Ursprung von Krankheiten, sagt Ayurveda. Und aus dem Gleichgewicht fällt man aber schon viel früher als jetzt in der westlichen Medizin, wo man sagt, ja, man geht erst zum Arzt, wenn die Lungenentzündung vielleicht schon da ist oder was sage ich jetzt? Ich weiß nicht, wie ich auf Lungenentzündung komme, keine Ahnung. Und im Ayurveda ist es halt viel früher, dass man vielleicht schon merkt, man hat einen Belag auf der Zunge. Ja, ist ein bisschen sehr überspitzt gesagt, aber genau. Das heißt, darum sollte auch jeder Mensch, für jeden Mensch ist Ayurveda eigentlich geeignet und dann hast du noch gefragt, wie man es in den Alltag integriert. Und das ist doch kompliziert, weil es eine Lebensumstellung ist. Und ich glaube, das ist ein großes Missverständnis auch, dass Ayurveda kompliziert ist, dass es 1000 Gewürze benötigt oder hunderte Ölmassagen. Und das muss nicht unbedingt sein. Auch da ist das gleiche Prinzip wie in dieser Morgenroutine oder dieser täglichen Routine, oder vielleicht übrigens, Klammer auf, was man machen kann, um sich nicht in den Stress zu kommen, vielleicht ist es auch einfach einmal pro Woche eine Yogastunde, eine ganze. Das habe ich noch nicht angefügt. Aber dasselbe gilt auch für Ayurveda. Man soll das machen, was man umsetzen kann. Und das können auch kleine Dinge sein. Und unabhängig davon, was für ein Konstitutionstyp man ist, kann man schon Dinge integrieren. Weil eben diese Konstitution, Vata, Pitta, Kapha, diese Konstitutionen, du hast mich gerade mit einem Fragezeichen im Gesicht angeschaut. Genau, normalerweise, vielleicht muss ich da noch ansetzen, jeder Mensch hat einen eigenen Anteil an diesen Doshas. Aber vorherrschend ist entweder eines dieser drei Doshas, zwei dieser drei Doshas oder alle drei. Und je nachdem muss man, jetzt nach Ayurveda, müsste man gewisse Gewürze anpassen oder gewisse Nahrungsmittel, bestimmte Massagen etc. ist dann je spezifisch auf diese Konstitution. Und das klingt super kompliziert.
Einverstanden.
Genau. Ja. Muss aber nicht unbedingt sein. Sonst, wenn man das möchte, kann man zu einem Ayurveda-Therapeuten, zu einer Ayurveda-Ärztin. Das, aber ganz einfach umsetzen lässt es sich zum Beispiel, indem man am Morgen die Zunge schabt. Das ist etwas, das alle machen können. Es gibt Zungenschabe, die sind aus, also ich mache jetzt, das ist ein Podcast, ich weiß, ich mache etwas mit den Fingern.
Man kann das auch sehen.
Ja, man kann, falls man es anschaut, dann sieht man es. Ja, es ist halt wie so ein, man kann auch einen Löffel nehmen und sonst halt, wie sagt man, gebogenes Metall. Aha. Und mit dem schabt man die Zunge runter zum Beispiel. Also es gibt so einen Film, also am Morgen früh, man wacht auf, kann das machen.
Ja.
Dann als erstes ein Glas heißes Wasser trinken. Für viele klingt das, boah, ist das eklig, aber man gewöhnt sich an vieles und so schlimm ist es nicht.
Tee ist auch heißes Wasser?
Nein, ohne Tee, weil das hat schon wieder Wirkstoffe. Wirklich heißes Wasser, das ist wie eine Dusche von innen. Das ist, das eine kann man
Dusche
machen.
Von innen.
Ja, das regt auch die Verdauung schon an. Das ist was ganz Simples. Dann simpel ist zum Beispiel bei der Ernährung möglichst warm essen. Außer es ist jetzt Hochsommer und 35 Grad, da kann man auch mal was Kühlendes nehmen. Aber eigentlich so möglichst warm essen. Auch das Frühstück. Das ist meistens im Ayurveda ein Porridge, weil das dann schön warm ist. Ja. Oder und auch die Früchte gedünstet, möglichst nicht roh essen. Dann das Abendessen, also das Abendessen möglichst leicht und früh am Abend. Mittagessen ist, am Mittag hat man das stärkste Verdauungsfeuer. Oder das Verdauungsfeuer ist besonders stark, sagen wir so. Und es ist zwischen 10 bis 14 Uhr, so ungefähr. Das heißt, dort ist eigentlich ein idealer Zeitpunkt, um so eine richtig
größere Mahlzeit
oder gehaltvollere Mahlzeit zu nehmen, am Abend dann eher leicht, weil die Verdauung schon wieder träger ist. Also das ist auch etwas, das man gut einbauen kann, so diese warmen Mahlzeiten. Frisch kochen ist ganz wichtig, dass man kein Convenience-Food nimmt. Laut Ayurveda sollte man auch nicht aufwärmen und keine Tiefkühlkost essen, aber auch das ist in unserer heutigen Zeit vielleicht nicht möglich. Ja. Aber dann halt schauen, dass es vielleicht nicht länger als ein Tag im Kühlschrank ist oder halt Meal Prep, also Vorbereitung, dass man alles schon schneidet, aber noch nicht kocht, ist auch eine Variante. Auch da gibt es einen Verlust an Nährstoffen, aber ja, man muss halt gucken, wie man diesen Alltag jonglieren kann und alles irgendwie unter einen Hut bringt. Was etwas ist, finde ich auch noch wichtig, und das finde ich etwas besonders Schönes, dass man auch mit Liebe kocht, weil das, was man isst, widerspiegelt ja so, wie es zubereitet ist. Und wenn man das auch mit einer gewissen Liebe das Ganze zubereitet und
Achtsamkeit.
Ja, so achtsam es halt geht, aber mit einer guten Intention. Und ja, das heißt nicht, wir müssen verliebt in unser Risotto schauen, und aber einfach die Intention beim Kochen, das ist eigentlich auch schon etwas. Das merkt man ja auch, ob jemand ein Essen mit Freude kocht oder einfach, jetzt muss ich noch irgendwie, ja. Das ist ein Unterschied, auch wenn es die gleichen Spaghetti sind.
Also das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, es gibt gewisse Dinge, die ich machen kann, ohne dass ich da mega tief mich reinknien muss in alles. Wir können jetzt da nicht viel tiefer reingehen, vielleicht machen wir mal eine Episode nur zu dem. Scheint mir, auch wenn es so eine, wie hast du gesagt, Schwesterdisziplin von Yoga ist, das hört sich für mich auch tief an, also gibt es viele Aspekte. Wenn Leute noch nie davon gehört haben, die jetzt zuschauen oder zuhören, was gibt es, irgendein Buch, das du empfehlen kannst? Oder was, wo gehe ich hin? Oder was mache ich?
Also es gibt viele Bücher. Ich glaube, es gibt einige, die ich empfehlen kann. Also eines, das heißt, ich glaube, Ayurveda-Lauf. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so heißt. Das müsste ich jetzt googeln. Vielleicht möchte das...
Producer Piero.
Producer,
können wir auch schon mal einführen hier. Producer Piero.
Und das ist
da wir mal.
Von Isabel...
Ayurveda-Lauf.
Doch, Ayurveda-Lauf. Ja. Von Isabel... Bietenholz, genau, Bietenholz, unter anderem. Sie ist...
Danke, Piel.
Danke, Piel. Sie ist auch sie ist eine Ayurveda-Praktizierende in der Schweiz. Sie hat dieses Buch geschrieben. Ich glaube, das ist ein recht schönes Buch. Oder ich habe meine Ausbildung, wie sehr viele auch, bei Dr. Jana Scharfenberg gemacht. Sie ist aus Deutschland. Sie, man findet sie auf der Website. Auch sie hat einige Bücher geschrieben. Sie hat einige gute, sehr einfache Bücher zur Einführung geschrieben. Die sind wund, die kann ich auch wärmstens empfehlen, für einen Einblick zu haben. Auch da weiß ich gerade ad hoc nicht, wie das Buch heißt. Das habe ich zu Hause und das heißt, keine Ahnung. Aber Jana Scharfenberg, das Buch ist gelb-weiß. Also ich weiß, ein sehr visueller Tipp. Ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber man findet das.
Super.
Ja, das sind auch so gute Einführungen. Ja. The Producer. Ayurveda for Life, genau. Super. Ist nicht mehr das
Piero
Neueste.
Ist einfach on fire.
Es ist nicht mehr das neueste Buch, aber ich finde, dass, ja, es ist auch...
Es ist eine alte Tradition.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist alles, genau. Das gibt einen guten Einblick.
Gut. Wenn wir vorher eine Linksabbiegen gemacht haben, biegen wir jetzt wieder rechts ab, dass wir wieder auf den gleichen Weg kommen. Was stresst dich?
So grundsätzlich oder jetzt?
Stresst dich jetzt etwas?
Nein, nicht mehr. Zu Beginn, zuerst habe ich gedacht, wie nervös bin ich? Und dann war ich nicht, bis es dann anfing. Aber jetzt ist es wieder gut. Nein, so grundsätzlich. Also ich glaube, da gibt es auch wie zwei Antworten. Das eine, wenn man so landläufig sagt, ach, ich bin gestresst, was ich sicher öfter bin im Sinn von, ich habe viel zu tun, das meint man mit gestresst. Dass ich vielleicht, ich bin immer noch selbstständig als Texterin und als Yogalehrerin. Das heißt, ich habe verschiedene Termine, die aneinander vorbei mich. Ich habe verschiedene Deadlines und manchmal müsste der Tag mehr als 24 Stunden haben und dann bin ich vielleicht gestresst, auch da mit den Anführungs- und Schlusszeichen. Das heißt, ich habe viel zu tun, so meine ich das. Ich glaube, das kennen wir leider alle. Und dann aber, was mich stresst auf einer emotionalen Ebene. Aber mir kommt noch was anderes in den Sinn, aber zuerst auf der emotionalen Ebene. Also wenn Leute zum Beispiel Lügen oder Ungerechtigkeit passiert, das ist so auf das beginnt mich wahnsinnig zu stressen. Ja, Ungerechtigkeit, Lügen, Unehrlichkeit, jetzt in meinem direkten Umfeld, das passiert zum Glück nicht oft, aber das sind so Dinge, die mich... die mich dann wirklich so auf einer emotionalen Ebene richtig arg stressen.
Aufholen, ja.
Und Social Media, finde ich, gehört auch, ist ein großer Stresstreiber. Und ja, auch da, ich glaube, das ist schon etwas, das man nicht vernachlässigen darf als Stressfaktor. Und,
warum stresse ich das?
Ich wollte gerade sagen, das gehört ein bisschen zu meinem Beruf dazu. Ich bin jetzt bis jetzt nicht wahnsinnig die aktivste, weil ich finde, es ist so ein, ich bin nicht so die aktivste, weil ich noch nicht ganz genau weiß, wie ich dazu beitragen, also wie, inwiefern ich da mitmachen möchte in diesem ganzen Karussell. Das ist ein bisschen der Punkt. Wobei ich mache ja auch mit und ich finde, es hat auch wahnsinnig tolle Seiten und so, das will ich jetzt gar nicht abstreiten. Aber es stresst halt, weil man vergleicht sich. Und auch wenn man weiß, das ist nur ein Auszug aus dem Leben dieser Person. Selbst wenn sie, selbst wenn die Person auch mal einen traurigen Moment zeigt, aber meistens zeigt man ja das Positive. Und zwar nicht weil man nur Positives zeigen will, aber weil das Negative dann doch zu persönlich ist. Man will sich ja nicht nackig ausziehen, sozusagen, also im übertragenen Sinn. Es gibt Dinge, die auch niemanden angehen, die Öffentlichkeit nichts angehen. Und das sind dann die schwereren Momente und die zeigt man halt nicht. Oder vielleicht macht man dann auch gar kein Foto, mal abgesehen davon. Und von daher, ich würde sagen, sind nicht alle so. Einige zeigen sich auch ziemlich authentisch, aber auch dort sieht man nicht alles. Und ja, das, ich glaube, das löst bei vielen und zum Teil auch bei mir einen Stress aus. Man beginnt sich zu vergleichen. Die macht das sicher wahnsinnig gut. Die hat dort so viele Schüler, die hat diesen Kurs wunderbar, die sieht so toll aus. Und auch wenn man das alles weiß, dass das vielleicht nicht stimmt oder egal ist, das macht trotzdem etwas mit einem. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wieso ich bis jetzt noch immer sehr zurückhaltend auch war mit dieser Plattform, obwohl ich sie sehr gerne mag, weil sie sehr visuell ist. Und ja, ich bin ein visueller Mensch eben. Ich habe Kunstgeschichte studiert. Kann mich an die Bücher in Farben, aber nicht mehr an die Titel erinnern. Ja. Aber es ist eine Entscheidung, wie bewusst man damit umgehen möchte. Und ich glaube, es ist ein Stressfaktor. Sieht man auch an den jungen Menschen, also ganz jungen, den Jugendlichen, das ist ein großer Stressfaktor, diesem Social Media.
Wir möchten eine Tradition einführen, ist ja die erste Folge. Und zwar immer am Schluss, da ist ja ein bisschen in Road to Calm, geht es, wie am Anfang angetönt, ein bisschen um die Stressbewältigung. Jetzt, was ist dein Nummer 1 Tipp gegen Stress im Alltag? Was machst du?
Yoga. Also ja, tatsächlich Yoga. Wobei ich finde, es gibt kein ultimatives Rezept, sondern es kommt einerseits auf die Person drauf an. Du hast jetzt mich persönlich gefragt, ich weiß. Es kommt aber auch auf die Situation drauf an. Und wie gestresst ich bin und wie viel Zeit ich habe, weil eben vielleicht ist der Stress, weil der Tag nur 24 Stunden hat. Von daher ist es nicht ganz einfach zu beantworten. Aber es gibt einige Dinge, ich kann eine Schublade aufmachen und dort ein paar Tools rausnehmen. Das ist eben für mich sicher ein Spaziergang im Wald, wenn ich die Zeit dazu habe. Das bringt mich dann immer rund, und zwar ohne Handy und ohne Podcast, einfach einen Moment in der Natur. Dann eben tatsächlich Yoga, also das klingt jetzt natürlich wie ein Witz, aber es ist tatsächlich so. Oder was auch immer wirklich gut hilft, ist, wenn man wirklich gar keine Zeit hat, ist vielleicht vor einem Meeting oder in einem Meeting oder im Büro, einfach kurz eine Atemübung. Also das heißt, die Beine schön auf den Boden stellen, sich aufrecht hinsetzen, ein paar Mal ganz easy ein- und ausatmen und dann vielleicht zuerst einmal spüren, wo spüre ich den Stress, wie geht's? Also wirklich diese einen kurzen Moment des Innehaltens, überhaupt mal den Körper spüren. Was fühlt sich jetzt so schrecklich an oder so stressig an? Oder wie spüre ich den Stress? Und dann eine Atmung, eine verlängerte Ausatmung, also vielleicht 4 einatmen und 6 ausatmen, also 4 Punkte ein, 6 aus, also Punkte. 1, also wenn man zählt, 1, 2, 3, 4 und dann 6, 5, 4, 3, 2, 1 ausatmen. Oder mit der Zeit kann man das vielleicht auch ausdehnen auf 1:2 eben, jetzt habe ich 1:1,5. Die Differenz erwähnt. Vielleicht ist es auch 4:8, je nachdem. Vielleicht ist es, jeder Mensch hat einen anderen Rhythmus, vielleicht ist es 5:7. Das muss man ein bisschen herausfinden. Es geht nicht darum, dass man dann in den Stress, also dass man gestresst wird durch eine Atemnot, sondern dass man den Atem fließen kann. Und dann vielleicht auch spüren, atme ich nur hier oberflächlich im Brustkorb, dann auch mal die Hände auf den Bauch oder auf die Seite legen Und wirklich auch in den Bauch atmen. Also wir sagen in den Bauch, wir atmen natürlich nicht in den Bauch, das ist eine tiefe Zwerchfellatmung, aber vom Gefühl her, dass sich die Bauchdecke hebt und dass wir eben nicht so nur hier oben eng atmen. Am Anfang vielleicht auch herausfordernd, aber ja, das sind so, das ist so etwas ein kleiner Quick Fix mit der Atmung, dass man diese 1 zu 1,5 oder 1 zu 2 Ratio, also Differenz bei der Atmung. Das sind dann vielleicht 5 Minuten hinsetzen, Bodyscan, Atmung. Ja, dann ist es vielleicht schon ein bisschen besser. Ich glaube, dass man dann ganz entspannt ist und findet, ich bin überhaupt nicht mehr gestresst, wäre schön, aber vielleicht darf man auch diese Erwartungshaltung nicht haben.
Und wenn wir jetzt den Bogen zurück machen zum ganzen Anfang, wo du gesagt hast, es war jetzt ein bisschen eine stressige Zeit, für dich jetzt in diesen Situationen, oder du bist umgezogen, es passiert viel, Hochzeit steht an, all diese Sachen. Das sind auch solche Tools, die du dann anwendest im Moment. Oder so, sagen wir, Peak-Stress, weiß nicht, 3 Tage vor dem Umzug. Denkst du dann daran? Oder bist du dann auch, okay, gut, ich muss das und das und das noch machen? Oder wie sieht das bei dir aus, wenn wir diesen ganz konkreten Punkt nehmen?
Also ja, ich habe dann schon versucht, bei meiner Yoga-Praxis am Morgen zu bleiben. Und das war dann vielleicht nur eine halbe Stunde. Wenn ich dann merke, ich kann mich gar nicht mehr fokussieren, selbst etwas machen, ich bin so gestresst, dann mache ich gerne auch meine Online-Klasse. Also eben gerade mit Miriam habe ich zum Beispiel jetzt gerade, sie hatte ein Angebot und da hatte ich, das war super, weil da konnte ich in meinem Chaos diese 30 Minuten...
Um die Kisten rum.
Ja, so mehr oder weniger, so links, rechts hat es nicht mehr viel Platz und dann habe ich mir diese 30 Minuten gegönnt und das hat sehr viel gebracht, ja. Und selbstverständlich gibt es auch Tage, da klappt es nicht und dann bin ich genauso gestresst. Und ich glaube, das ist auch okay und das darf man dann auch so akzeptieren und sich dann nicht bestrafen für, oh, jetzt war ich wieder gestresst, wieso auch. Also wir sind Menschen und du hast es auch mal erwähnt, es ist ein lebenslanger Prozess. Ja.
Das ist ein schöner Abschluss, ein lebenslanger Prozess für die allererste Road to Calm Podcast-Episode. Vielen Dank, Shiri, für deine Zeit. Vielleicht kannst du noch kurz erwähnen, wo das Leute mehr über dich erfahren können. Sollen die Leute irgendwo hingehen auf dein Instagram, auch wenn du noch nicht so viel postest, oder Webseite?
Ja, also zuerst mal vielen Dank für die Einladung nochmal. Es hat mir echt großen Spaß gemacht. Ja, also mich findet man ja auf Instagram, genau. Yoga Shiri. Allerdings ist dieser Name schon vergeben, darum YJ_YogaShiri.
Das heißt,
das ist genau vielleicht noch wichtig zu sagen. Und auch auf meiner Webseite findet man Infos, das ist yogashiri.ch. Das ist eben auch ein Transformationsprozess, die wird demnächst auch in neuem Glanze erstrahlen mit mir. Also ja, mit neuen Inhalten und so kommt dann.
Möchtest du da schon was teasern, was bei dir noch kommt, oder ist das noch?
Ich tease jetzt mal nichts. Aber ja, wir haben ein paar tolle Pläne. Genau. Auch mit deiner Kollegin oder Freundin zusammen. Es muss jetzt aber erstmal in trockene Tücher gebracht werden.
Vielen, vielen Dank, Shiri, für deine Zeit, deine Offenheit und die super spannenden Einblicke in dein Leben und deine Praxis.
Danke dir, Sandro.